Paul Mescal oder Andrew Scott, wer ist der fickbarste Ire? Den Untertitel habe ich mir gerade selber ausgedacht.
Guten Morgen, und dann lässt du, hi Marc, oder lässt du Cillian Murphy einfach raus oder was? Ich weiß nicht, wie der das so fände.
Ja, ach Quatsch. Wir sind doch alles nur besoffene Dudes da in Irland. Das heißt, das sind schon die beiden Besten. Warst du schon mal in Irland?
Nee.
Echt nicht? Warum nicht? Du bist auch sonst überall immer, oder nicht?
Das hast du schön zusammengefasst. Ja, weiß ich nicht. Hat sich irgendwie noch nicht so ergeben. Und ich habe auch eher so die Connection zu Schottland. Da war ich schon öfter.
Nice. Ja, das ist auch geil. Ich glaube, ich war einmal in Dublin. Das muss im Januar 2016 gewesen sein, weil da war die Black Sabbath Abschiedstournee und ich bin da mit so ein paar Freunden dahin geflogen und wir sind auf das Konzert gegangen, was sehr gut war. Aber was ich viel mehr in Erinnerung habe, ist, dass da die, wie nennt man das? Also Donald Trump wurde ins Amt irgendwas.
Wie heißt Inauguration das? Oder so heißt es.
Ja, stimmt. Inauguration, ne, heißt es in Englisch, ja, genau. Und wir haben das so, das war an demselben Tag, wo das Konzert war, und wir saßen dann so im Hotelzimmer und haben aus dem Supermarkt Jägermeister mitgebracht, haben dann Jägermeister getrunken und haben dann durch Zufall so beim Durchseppen haben wir das gesehen und waren da die ganze Zeit, es war so voll dieser dystopische Moment, ne?
Oh Gott,
ich weiß nicht, ob du dich noch dran erkennst, wo dann Obama irgendwie ihm so da halt irgendwie noch mit ihm reden musste kurz, und wir haben so die ganze Zeit, ich saß dann da so schon so leicht angetrunken und die ganze Zeit gedacht, wann kommt so, also wir haben die ganze Zeit auf so einen Scharfschützen gewartet, weißt du, der irgendwie den Lauf der Geschichte ändert, aber wie wir jetzt wissen, ist nichts passiert seitdem, ja. Es ging nur bergab seit 2016.
Ja, das wäre aber auch, also weißt du, dann hätten die den erst recht zu so einem Märtyrer hochstilisiert. Hast du jetzt diese ganzen Memes gesehen, nachdem er doch diesen Prozess jetzt verloren hat? Also er ist jetzt ein Convicted Felon und wohl auf Social Media kursiert so ein Meme, wo er so irgendwie so ein bisschen so fertig aussieht und dann steht Jesus hinter ihm und legt ihm so die Hand auf die Schulter und da drunter steht, don't worry, they called me a sinner as well oder so ähnlich.
Ja, das ist der Messias. Ja, mal gucken, das wird auf jeden Fall noch spannend. Vielleicht können wir da ja auch mal irgendwann noch eine Folge zu machen. Wir können mal unsere Prognose abgeben, wer der nächste US-Präsident wird. Ja. Welcher der hochdekorierten, kompetenten alten Männer das denn jetzt wohl als nächstes macht. Ja,
ja, kann man schön ein paar, also wir können uns dann eigentlich die nächste Black Mirror-Staffel sozusagen ausdenken.
Ja, genau. Nice. So, aber das ist ja hier kein Politik-Podcast, sondern ein Podcast.
Ein Film-Podcast.
Ja, stimmt, es entwickelt sich langsam in die Richtung, ne? Ein Podcast, der heißt Auflösung, und der Inhalt ist, wir stellen uns jedes Mal eine Frage und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und das ist hier eine Zuhörerinnenfrage, wir haben eine E-Mail bekommen, wo wir gefragt wurden, ob Paul Mescal oder Andrew Scott, jetzt auch ohne irgendeinen Kontext, also in der Mail stand auch nicht so viel mehr, deshalb lese ich die jetzt hier an der Stelle mal nicht vor, aber was man da kurz erwähnen kann, ist, wer will, dass wir hier bestimmte Fragen besprechen, der kann uns hier einfach per E-Mail schreiben, und wir versprechen, dass wir jede Frage, die uns geschickt wird, wird hier besprochen. Und das können wir insofern natürlich einfach versprechen, weil es weiß ja niemand, was für Fragen ankommen. Das heißt, wir können immer sagen, ja sorry, die E-Mail haben wir leider nicht bekommen mit deiner Frage zu, keine Ahnung, Adolf Hitler, wobei das würden wir sofort einfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, so diese E-Mails, das ist halt ganz logisch, die kommen alle von dir, so ja. so Zwag M 1989 hat irgendwie geschrieben, oder ich liebe Bier, mein Name ist nicht Mark @gmail.com.
Ja, ja.
Schick dann immer genau die Fragen ein.
Ja, gut, ich gebe es zu, dass ich die Frage auch selber unter einem Pseudonym hier hingeschickt habe, einfach weil mich das Thema seit Wochen bewegt, und zwar denke ich, dass der Anlass dieser Frage ist womöglich ein Film, der All of Us Strangers heißt, der ist dieses Jahr in die Kinos gekommen, und da spielen die beide mit und spielen ein Paar, und seitdem sind die auch so ein bisschen in so einer, ich weiß nicht, vor 10 Jahren hätte man gesagt Bromance. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das da noch nutzt, ist vor allem jetzt natürlich auch konkret bei dem Inhalt des Films und der sexuellen Ausrichtung mindestens einer der involvierten Personen nochmal wieder weirderes Wort, aber auf jeden Fall sind sie wohl sehr gut in einer sehr guten Relationship miteinander, die jetzt nicht näher bezeichnet ist irgendwie hier. Ich würde mal, es scheint freundschaftlich zu sein, sagen wir es mal so. Mhm. Aber Bromance ist eigentlich doch das richtige Wort.
Ja, ja, doch, auf jeden Fall, klar.
Ja, nee, genau. Also die sind richtig nice Bros jetzt und geben ganz viele süße Interviews zusammen, wo sie sich die ganze Zeit gegenseitig loben, wie toll sie sind und was sie für tolle Menschen sind und so weiter. Genau, und da stellt sich natürlich die Frage, weil wir in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt leben. Wenn man so einen Film anschaut, der davon handelt, dass zwei Leute einfach ein sehr glückliches Pärchen sind und wo man schon direkt denkt, ach cool, der Film funktioniert, die haben so eine gute Chemie, das ist einfach das perfekte Paar, sie ergänzen sich perfekt, stellt sich natürlich direkt die Frage, wer
von beiden ist besser?
Ja. Genau, und das besprechen wir heute.
Ja.
Genau. Du hast hier Kategorien ausgedacht. Wir machen das wie immer in der klassischen Fashion, dass wir einfach willkürlich irgendwelche Kategorien festlegen und dann entscheiden wir, wer gewonnen hat in dieser Kategorie und dann, wer mehr Kategorien gewonnen hat, hat gewonnen.
Ja.
Und wenn wir am Ende unzufrieden sind mit dem Ergebnis, erfinden wir einfach noch schnell eine Kategorie dazu.
Ganz genau, so bester Haarschnitt oder so.
Ja.
Genau, also die Kategorien, die ich mir ausgedacht habe, die natürlich hier hochwissenschaftlich und streng empirisch sind und auf Basis meiner monatelangen Recherchen zu diesem Thema beruhen, sind Material, also quasi was für Themen haben die sich ausgesucht, dann Schauspielleistungen, Wandelbarkeit, emotionaler Impact, Charisma oder Sexappeal und Privatleben.
Okay. Material, du meinst, was für Themen, also was für Filmstoffe haben die sich ausgesucht quasi, ja. Das heißt, wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass beide so berühmt sind, dass sie sich einfach ihre Rollen eh aussuchen und dementsprechend quasi da einen Einfluss drauf haben, ja.
Naja, also ich meine, du hast ja, also wenn du jetzt nicht ganz am Anfang deiner Karriere stehst und sogar dann nicht, hast du ja eine Auswahl, ob du zusagst oder nicht. Und das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ich habe Interviews mit beiden gelesen, wo sie meinten, der wichtigste Ratschlag, den sie für angehende Schauspieler haben, an dieser Stelle aufgehorcht ist, dass man nur bei Sachen mitmacht, wo man das Gefühl hat, die bringen sozusagen das eigene Portfolio weiter. Also die Auswahl ihrer Projekte ist für die total essentiell und das haben sie auch von Anfang an so gehandhabt, sagen sie beide.
Okay. Ja, man weiß es ja immer nicht, ne? Also ich will mal sehen, die Schauspieler, die von Anfang an das so handhaben, dass sie dann sagen, ah ja, in diesem Marvel-Film, da spiele ich nicht mit, der bringt mein Portfolio nicht weiter. Genau. Okay, aber nein, also ich meine, mittlerweile sind die auf jeden Fall beide auf einem Status, wo man sehr gut davon ausgehen kann, dass die sehr viel mehr Angebote haben, als sie annehmen und daher eine gute Auswahl treffen können, ja. Ich glaube, Andrew Scott ist ja so seit Sherlock vor allem breit bekannt und Paul Mescal ja schon quasi seitdem er überhaupt irgendwo bei Normal People, also das war ja die erste Rolle vor einer Kamera, wenn ich das richtig verstehe, genau, ist quasi auch sofort richtig famous, also insofern haben die da, glaube ich, beide eine sehr gute Position im Business.
Also ich glaube, hab mir bei beiden natürlich auch die Filmografie angeschaut, der hat so kleinere Sachen davor gemacht und halt mehr so Theaterdinge, aber das war so die größte Sache, die halt breit ausgestrahlt wurde, also wo überhaupt so viele Leute die Chance hatten, sich das anzugucken.
Ja, ja, stimmt, das ist eigentlich auch interessant, finde ich aber, dass die auch beide sehr großen Theaterfokus hatten und oder auch noch haben, ne? Das ist ja auch gar nicht so üblich, was ja schon mal grundsätzlich darauf schließen lässt, dass die vielleicht ganz gut, also ich glaube, als Filmschauspieler kann man möglicherweise fehlendes Talent einfacher kaschieren als auf einer Theaterbühne.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, wir können zumindest schon mal grundsätzlich davon ausgehen, dass sie vielleicht beide ihr Handwerk ganz gut verstehen, wenn man das jetzt nicht eh den Eindruck hätte, nachdem man Filme von denen geschaut hat.
Ja, ja, also auf jeden Fall, das sind ernstzunehmende Schauspieler.
Ja, voll.
Ja, dann lass doch mal deine Meinung hören. Also lass ein bisschen über Material reden. Also bei Andrew Scott, der ist ja schon richtig lange irgendwie dabei. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der schon 48 ist oder 47. Ist
einfach extrem süß gehalten, ja.
Oh, das hast du schön gesagt. Ja. Also er hat einfach schon unendlich viele Sachen gemacht. Also wie du gesagt hast, halt sehr viel Theater irgendwie auch und dann so der Durchbruch der internationales Recognition sozusagen mit Sherlock und dann danach die bekanntesten Rollen ist wahrscheinlich als der Priester in Fleabag. Das habe ich damals weggesuchtet, weil du mir das empfohlen hast. Und dann so der Klassiker damals auch. Ja, wirklich guter Tipp von dir. Ich habe jetzt auch hier an meiner Küchenwand, hast du das schon mal gesehen, ich habe ein Ölporträt von Fleabag hängen. Das habe ich mir von einer Künstlerfreundin zum Geburtstag gewünscht, quasi eine Auftragsarbeit. Nice. Und ich habe mir auch das Drehbuch als Buch gekauft. Das kann man in einer nicen, leinengebundenen Ausgabe kaufen, wo The Holy Bible oder The Holy Scripture oder sowas vorne draufsteht. Und ein kleines Meerschweinchen ist drauf geprägt.
Verstehe. Man muss es ja auch nicht übertreiben, aber ich verstehe den Joke auf jeden Fall, ja.
Tja.
Also das heißt, du bist komplett hängen geblieben auf der Serie.
Ich bin schon ziemlich hängen geblieben auf der Serie,
Hast du die noch häufiger geschaut danach?
Ich habe die schon mehrmals gesehen, jetzt schon länger nicht mehr, weil die schon ja auch einfach hart deprimierend ist. So.
Fandest du? Schon eigentlich, ja, also das ist Comedy.
Also es ist schon Comedy, aber also ich habe die danach auch, ich habe die mit einer Freundin geschaut, die auch meinte so, boah, also es ist richtig gut, aber das packe ich gerade, da bin ich gerade emotional nicht stabil genug dafür. Und das kann ich schon auch verstehen, so dieses Sentiment.
Ja, ja, ich verstehe. Das Gute ist, das ist so eine Serie über Probleme, die mich nicht direkt betreffen. Dann kann man immer, also dann ist es natürlich trotzdem deprimierend oder, also es gibt natürlich teilweise auch durchaus, kann ich mich damit identifizieren.
Ich wollte gerade sagen, Marc, also jetzt Butter bei die Fische. Ja. Keine Ahnung, problematischer Alkoholkonsum, komisches Datingverhalten, schwieriges Verhältnis zur Familie. Das brauchst du mir jetzt nicht erzählen, dass du dich da gar nicht reinversetzen kannst.
Sagen wir mal so, es ist aber nicht so, also die konkret geschilderten Sachen, mit denen kann ich mich nicht so eins zu eins, also das ist nicht so retraumatisierend, weißt du, so, wenn ich das mir angucke und denke so, okay. Also ich kann mich natürlich sehr gut damit identifizieren, aber es geht mir trotzdem nicht so nah, dass ich denke, oh, das ist jetzt unangenehm, mir das anzugucken halt. Ja, aber das ist, ich denke, da ist sicher die Welt relativ einig gewesen, dass das eine sehr gute Serie war.
Ja.
Ich fand Andrew Scott ist da so ein bisschen irgendwie, also nicht, ist mir gar nicht so im Gedächtnis geblieben in der Rückschau, weil Phoebe Waller-Bridge da doch irgendwie so krass im Zentrum dieser Sendung steht, das auch irgendwie so eine sehr beeindruckende Performance hinlegt, dass ich ihn da irgendwie immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also der macht das auch alles gut, ne, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte da jetzt, ist mir jetzt nicht so speziell im Gedächtnis geblieben, aber auch da wieder, weiß ich nicht, der wurde ja auf, ist ja sehr memebar auch geworden, so hinterher, ne, also.
Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, also weil wir dürfen jetzt nicht unsere Kategorien komplett durcheinander bringen, es geht noch um Material, also genau, sorry. Also was, kein Problem. Was du ja schon erwähnt hattest, also der Film, der jetzt nochmal überhaupt diese Frage angestoßen hat und den wir beide auch sehr gut fanden, war eben All of Us Strangers. Das ist eine Adaption eines japanischen Romans, den der Regisseur aber nochmal so ein bisschen abgewandelt hat. Also da wurde schon relativ weit vom Source Material abgewichen, aber auf eine irgendwie sehr geschmackvoll gemachte Art und Weise. Und wofür Andrew Scott gerade auch schon gehypt wird, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ist Ripley, also eine neue Miniserie, die quasi Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley nochmal neu aufarbeitet. Also ich glaube, als Serie gab es bisher nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt verschiedene Filmadaptionen, aber dafür, dass es ja schon irgendwie eine Geschichte ist, wo es darum geht, so, da muss sich langsam irgendwie sowas entspinnen, ist eigentlich ganz interessant, dass das noch nie sonst jemand versucht hat, so ein bisschen breiter auszuwalzen. Vielleicht können wir da auch gleich mal drüber sprechen, wie gut wir finden, dass das so gelungen ist, Marc.
Ja, aber das ist ja, das gehört das noch zum Material? Stimmt,
das gehört auf jeden Fall zum Material.
Wenn die Sendung nicht gut wäre. Also ich habe auch gesehen, bei Ripley ist Andrew Scott auch Executive Producer oder sonst wie gewesen. Das heißt, der ist auf jeden Fall sehr involviert gewesen. Das heißt, er scheint hinter dem Projekt zu stehen. Das heißt, alles, was da schief läuft, kann man ihm direkt ankreiden. Ja. Ich war tatsächlich, also das Erste, was mich an der Sendung enttäuscht hat, ist, dass das keine Alien-Serie ist. Weil wenn ich Ripley höre, denke ich natürlich an Alan Ripley und nicht an der talentierte Mr. Ripley. Aber das war schon so der Erste, wo ich das angemacht habe und dachte so, hä, was? Wo ist Johnny Weaver? Was soll die Scheiße, Alter?
Vor allem, das hätte man so richtig geil ästhetisch auch einfach machen können, weil das ist ja komplett in Schwarz-Weiß geschossen. Stell dir mal eine Alien-Serie in Schwarz-Weiß, was wäre richtig nice.
Okay, aber genau, also kommen wir zu dem zweiten Ripley, der nicht so relevant ist wie die erste Ripley. Genau, also die Sendung ist ja sehr krass überstilisiert, würde ich schon fast sagen, ne? Also ich fand's interessant. Ich würde nicht sagen, dass das so komplett gelungen ist, aber ich fand, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie und ich bin da ja grundsätzlich immer schon mal offen dafür, wenn so mal so Serien so ein bisschen was Neues versuchen, anstatt irgendwie nur so diesen Standard-Kack zu machen, weil da hättest du ja so ein typisch so einen agentenmäßigen, so ein bisschen charmanten Film rausmachen können.
Ja, und also viel, genau.
Catch Me If You Can oder so.
Ja, genau. Also viel, viel glossier vom Look auch und auch so, dass du halt viel mehr Sympathie mit der Hauptfigur hast, also weil man fiebert schon so mit, aber der ist jetzt ja nicht sympathisch oder sowas. Und da hätte man, also wie soll ich sagen, da hättest du das halt viel mehr so eine, ja genau, so eine Feelgood-Geschichte draus machen können.
Genau, ja. Also oder auch, man hätte es auch sehr viel witziger machen können, glaube ich, so. Und
ja,
so ein bisschen,
stimmt, ja.
Ne, charmanter. Jetzt ist die Sendung ist so, dass sie sehr, also dass sie in Schwarz-Weiß ist, dass die so sehr krasse, durchkomponierte Bilder hat, sehr statisch gefilmt. Also es gibt ganz wenig so Kamerabewegungen, was ich ganz interessant fand, was man ja eigentlich auch von so Netflix-Serien gerade eigentlich überhaupt nicht mehr gewöhnt ist. Und in dieser Serie wird ja sehr viel immer über Caravaggio, den Maler, gesprochen und über den Einsatz von Licht und so in seinen Bildern und so. Und ich glaube, das wird da versucht so ein bisschen nachts. Also das ist so, glaube ich, die Inspiration für die Bilder. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass da sehr viel so, was die Komposition angeht, ne, dass man da versucht hat, so ein bisschen sich eher an Gemälden zu orientieren. Und ganz häufig ist so, dass die Kamera so reinspringt auf so Details, ne, und sich das so genauer anschaut irgendwie. Das fand ich ganz interessant, weil das wäre ja auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man sich so ein Gemälde anguckt. Ne? Du guckst dir erst so das Ganze an und dann gehst du so in die Details rein und guckst da so ein bisschen, was ist da passiert. Also das war eine ganz interessante Inszenierung, fand ich. Und dann ist es, finde ich, null interessiert irgendwie an den Charakteren und an dem Plot so richtig, sondern es ist so sehr an den Details. Also weil er ist ja, also ohne jetzt was zu spoilern, da
ja,
ist
die
er
Geschichte
so ein,
kennt man ja.
Weiß ich nicht, ob das jeder, also ich habe noch nie, ich habe den Roman nicht gelesen, ich habe auch keine einzige Verfilmung, also ich wusste tatsächlich nicht, wovon
du
das
handelt. Du weißt wirklich nicht, worum es geht, okay, also Marc, das muss man schon mal nochmal nachholen.
Grob wusste ich, worum es geht, aber das war eigentlich auch ganz geil, weil in der Art und Weise sich das, also dadurch, dass ich eben noch nicht wusste, worauf das hinausläuft, auch so richtig, also ich meine, man checkt natürlich dann recht schnell, worauf es hinausläuft irgendwie, aber das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die Sendung war auch in dem Sinne, fand ich, also es ist sehr so an diesen, also an der Art, also an diesen Details, das wirkt so ein bisschen fast so wie so eine polizeiliche Ermittlung, so, ne? Dass man sagt, okay, wer hat jetzt wo welche Unterschrift auf welchem Dokument
gemacht? Ja, wann
gemacht.
Genau, ja.
Ja, wer ist wann wohin gefahren, um da dann zu tun, so als wenn er gerade da wäre und bla bla bla. Und es wird dann sehr viel die ganze Zeit, also es geht ja darum, dass er so ein sich quasi für jemand anderen ausgibt, so. Das ist so der Grundhandlungsplot, würde ich sagen, da. Und dann ist es so, dass so ein Inspektor ihn quasi ins Visier nimmt und es werden die ganze Zeit, also es gibt ja Leute, die wissen, dass er nicht der ist, der vorzugeben versucht, ja, und dann gibt es so sehr viele Details, die das eigentlich verraten würden, ne? So zum Beispiel Fotos von der Person, die er vorgibt zu sein, die überall immer rumliegen und dann gibt es immer so Close-Ups da drauf, wie der Inspektor dann da so rumsteht und überall sind diese Details, ne, die theoretisch ihn verraten würden, aber da er ja nicht weiß, wonach er suchen muss, geht das so dran vorbei. Also ich fand, das war eine sehr interessante Art und Weise, dass das aufzuziehen. Man muss halt aber doch schon auch sehr viel Geduld mitbringen dafür, weil es halt irgendwie nicht, ja, ich weiß nicht, es gab da in der Mitte zum Beispiel eine Folge, wo er eine Person noch umbringt, die ihm so langsam auf die Schliche kommt und die so eine Stunde lang einfach nur, wie er dann die Leiche irgendwie so wegräumt. Das fand ich auch eigentlich ganz geil, weil es so auch nochmal so ein bisschen so dieses Unangenehme von diesem Prozess, jemanden umzubringen und so und was man dann dahinter mit machen muss. Aber gefühlt besteht das auch so aus 30 Minuten daraus nur so, dass er Aufzug rauf und runter fährt irgendwie und so. Also es ist sehr prozessual so gedacht, ne? Also so jeder Schritt, und es wird dann auch nicht abgekürzt, sondern jedes Mal, wenn er den Aufzug nimmt, wird wieder reingeschnitten, wie er die Tür zumacht und den Knopf drückt und so weiter, ne?
Also ich glaube, das sollte, also ich hatte schon das Gefühl, dass das natürlich auf jeden Fall Absicht ist, so wie du sagst, weil da halt die ganze Zeit, ne, das soll halt so eine Anspannung aufbauen. Also in der Folge, bevor er diese Person umbringt, die erpresst ihn ja quasi so ungefähr, also so bittet um Einlass in die Wohnung und hängt da halt rum und wartet drauf, dass der Typ, der er vorgibt zu sein, dass der gleich wiederkommt. Also er verstrickt sich da auch, ich finde eigentlich auch ziemlich ungeschickt auch in dieser Lüge. Ja. Und dann wird halt mehrmals so eine Szene gezeigt, wie dieser Gast halt oder der Freund von dem quasi Ermordeten immer wieder am Schreibtisch vorbeigeht und mit der Hand da auch so drüber streicht und da liegen halt zwei Pässe und einer ist sein richtiger Pass und der andere ist der Pass von dem umgebrachten Typen, wo er sein eigenes Foto drüber geklebt hat. Und halt jedes Mal, also irgendwie das eine Mal, der streift auch den Pass und so und denkst, also du wartest halt immer drauf, dass er da einfach nur mal so anfängt dann rumzublättern.
Was mich sehr nervt immer an diesen neueren Netflix-Serien ist ja, dass die so ganz offensichtlich für so Second Screen so Designs sind, ne, dass alles immer so nochmal tausendmal erwähnt wird, yeah, und irgendwie.
Oh Gott, ja, voll.
So, alles wird auch im Dialog auf jeden Fall, so Leute machen was und sagen währenddessen, was sie machen, so, dass man, wenn man auch nicht hinguckt, trotzdem theoretisch mitbekommt, was der Plot ist. Und ich fand hier was, also was halt nervig ist, wenn du nämlich dann eine Serie doch wirklich mit voller Aufmerksamkeit schaust, dann ist es halt super nervig und langweilig, wenn alles so redundant die ganze Zeit 10-mal erklärt wird. Und in der Serie war es ja wirklich so, dass da einfach ganze Folgen sind, wo kaum überhaupt irgendjemand redet und alles die ganze Zeit nur so, also auch, also es werden dir Dinge gezeigt, was Leute machen, aber es wird dir auch nicht so richtig immer erklärt, in welchem Zusammenhang die miteinander stehen. Das heißt, man muss hier schon irgendwie sehr aufpassen. Und das fand ich ganz gut, weil also die Serie belohnt es auf jeden Fall, aufmerksam zu sein und aufmerksam hinzuschauen auf die Details. Ja. Es ist so eine sehr schön inszenierte, teilweise wirklich sehr langweilige Serie. Wenn man mal so 8 Stunden Zeit hat, irgendwie an so einem Sonntag und sich einfach mal so da so ein bisschen entschleunigen will, dann ist das, glaube ich, gut. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, vielleicht hätte sie die Hälfte der Lauflänge auch getan. So, vielleicht hätte man das 43. Mal, wie er den Aufzug nimmt, dann doch auch rausschneiden können aus der Serie, aber keine Ahnung. Ja. Es ist,
Vor allem auch, also wie du auch gesagt hast, so nicht in die Charaktere investiert, dafür mache ich doch eine fucking Serie draus, dass ich das nicht so krass kürzen alles muss und dass das irgendwie nachvollziehbar ist, dass die Leute misstrauisch werden, dann vielleicht doch überzeugt sind, was weiß ich, und dass da schon in den ersten, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge, also dass es so dargestellt wird, als hätte er quasi instantly die Idee, sich in das Leben von diesem reichen Dude da reinzuversetzen und den irgendwie aus dem Weg zu räumen. Also als er dann diesen Ring anprobiert oder die Sachen von dem heimlich, das fand ich halt, also keine Ahnung, das fand ich viel zu schnell und irgendwie übereilt und ganz krass Potenzial und irgendwie Zeit, die du ja hättest, verschenkt. Aber naja.
Ja, genau. Nee, aber also da habe ich aber auch ja schon das Gefühl, dass man da wirklich bewusst einfach sich nicht für interessiert, für ihn als Charakter, was ich auch einfach komisch fand, weil ich dachte auch die ganze Serie aus durch, dachte ich auch so, okay, warum macht er, also was ist eigentlich dem seine Motivation genau, also außer jetzt im Finanziellen vielleicht so ein bisschen, also das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ich glaube, wie gesagt, das ist absichtlich so, dass es gar nicht im Fokus steht der Serie. Ich finde, das kann man auch durchaus machen, aber ja, wie gesagt, also es ist sehr experimentell irgendwie von der Herangehensweise. Also, wie gesagt, ich finde durchaus sehenswert, aber jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt besonders gelungen. Aber gut, ist die Frage. Finde ich aber schon ja gut, dass er da so seine Star Power einsetzt, weißt du, so um solche Stoffe auf die Netflix-Leinwand zu bringen, einfach, ne? Weil sonst wäre das.
Weil das bisher noch nicht irgendwie starbesetzt genug durchexerziert wurde, oder was?
Also, nee, ich meine, nein, also dass es in dieser Art umgesetzt wird. Weil,
ach so,
das ist
na
ja,
okay.
Ja, also das ist ja wirklich nicht so dieses typische Netflix-Ding. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also das sah ja auch schon so aus, als wenn das, naja, aufwendig vielleicht jetzt nicht unbedingt, also es gibt ja jetzt keine riesigen Sets oder sonst irgendwie was, aber das ist ja schon was einfach, also wo offensichtlich viel Arbeit reingeflossen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit jetzt so eine riesenbreite Masse erreicht. Also das ist ja eher so ein Projekt im Spektrum, so eher von Kunst als Unterhaltung halt, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Okay. Aber das ist also quasi das Oeuvre vom Scotty, sage ich jetzt mal.
Ja, dann gucken wir uns den Pauly mal an.
Mit Pauly, ja. Genau. Der hat ja natürlich, einfach weil er jünger ist, deutlich weniger gemacht bisher, ne?
Ja, also das auch, also ich meine, der ist erst 28, der hat halt einfach erst 2017 sein fucking Schauspielstudium beendet. Also der ist ja gerade erst aus dem Ei geschlüpft und dafür hat er wirklich schon irgendwie erstaunliche Sachen erreicht, würde ich irgendwie sagen. Also der hatte, wie du schon gesagt hast, 2020 quasi seinen Durchbruch mit Normal People. Da können wir dann gleich mal drüber reden. Du klangst so, als wärst du dir nicht so ganz sicher, ob er sich denn dieses Sujet ausgesucht hätte. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, können wir gleich nochmal drüber reden. Der hat auch in diversen Musikvideos mitgespielt, das wusste ich nicht, bevor ich das recherchiert habe. Hattest du da irgendwas gesehen?
Nee, aber also ich habe es auch gelesen, dass er in Musikvideos mitgespielt hat, wahrscheinlich hauptsächlich von seiner alten, ne?
Na, ich glaube, da war das, nee. Also erstens mal, das erste Musikvideo war eins von den Rolling Stones.
Ah ja, stimmt.
Randomly, genau. Und dann bei Phoebe Bridgers und ich weiß nicht, also da habe ich mir jetzt die Timeline nicht so genau angeschaut, ob die da schon seine alte war. und also despektierliche Formulierung mag, schäme ich.
Wirklich, wie redest du denn? Das geht ja wohl gar nicht.
Genau, und dann hat er auch irgendwie so, also dann weiterhin trotzdem so diverse Theaterrollen gespielt und dann eben 2022 Aftersun, wofür er den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Und dann eben, ich glaube, ja, der aktuellste Film oder das aktuellste Projekt war eben All of Us Strangers. Und ein paar Sachen stehen jetzt für die Zukunft, also sind schon angekündigt. Das eine würde ich gerne erwähnen, weil ich es ein bisschen random finde und das Gefühl habe, oder ich bin gespannt, inwiefern sich das denn in diese Reihe so einfügen wird. Und zwar ist es ein Sequel von Gladiator.
Ja, ich glaube, das wird einfach richtig, richtig großartig. Ja. Kurze Frage vorab, du hast gesagt, oder bevor wir über Gladiator reden, du hast gesagt, hat er den Oscar gewonnen? Hat er nicht? Doch, warte mal. War er nicht nur nominiert?
Also er war auf jeden Fall nominiert. Ich meine, ich habe das gelesen. Vielleicht habe ich über dich einer Fehlinformation aufgesessen.
Nee, hat er nicht. In dem Jahr hat Brandon Fraser den Oscar gewonnen für The Whale, ja, genau.
Also ich habe mich, noch gewundert. Okay, gut, dann Fail. Oh mein Gott, ich werde meiner Rolle als Faktenbeauftragte für diese Produktion nicht gerecht. Sorry, ja. Marc.
Ist doch schön, dass die Leute auch mal hören, dass du auch Fehler machst, weißt du? Das macht dich ja nur nahbarer, weißt du? Weil sonst, die Leute denken wahrscheinlich immer, boah, der Marc ist so sympathisch, aber die Lizzie ist halt voll die Maschine einfach und so, weißt du, und kriegt ja immer die ganze Zeit. Ne? Also man muss auch mal Fehler machen, man muss sich auch mal verzählen und so, das ist schon wichtig. Hm. Genau, okay, also Oscar nominiert für Aftersun, genau, Gladiator 2, das ist ja auf jeden Fall echt, also das weirdeste, ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, dass ich Gladiator damals im Kino angeschaut habe. Da war ich ja auch noch so genau in der Zielgruppe, so dass ich voll beeindruckt war von diesem Film einfach und dachte so, boah, voll cool und so. Und da jetzt in diesem Setup irgendwie so einen Nachfolger von zu drehen, den macht ja auch schon wieder Ridley Scott, der einfach schon, keine Ahnung, Ende 80 ist oder so. Also ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das gut endet und so, aber es wird bestimmt mit Sicherheit richtig witzig.
Also das glaube ich auch. Ich meine, als ich das gesehen habe, dachte mir auch so, ja, safe schaue ich mir den halt an. Also
ja, genau. Ansonsten finde ich auch, also Aftersun fand ich auch extrem guter Film. Wo er so, über die Schauspielkunst reden wir ja noch nicht, aber das war auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, wie soll man sagen, auch ein sehr ungewöhnlicher Film, auch ein bisschen mit einem sehr experimentellen neuen Ansatz daran, wie man so eine Geschichte erzählt, finde ich, der aber auch einfach zu 100% aufgeht im Vergleich zu Ripley. Also genau, insofern, da kann man für die Auswahl der Rolle nur 10 von 10 Punkten geben, würde ich sagen.
Ja, also da vielleicht, also für Leute, die es nicht gesehen haben, also vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, also er spielt da so einen geschiedenen Vater, der irgendwie sehr viele Probleme hat und es wird halt so eine Urlaubsreise erzählt. Also
dass er eine Tochter hat.
Ja, also ich habe doch Vater gesagt, was willst du denn von mir?
Nein, wenn du sagst, der Vater, der hat viele Probleme, zum Beispiel, dass er Kinder hat, ja, das sind
Joke. Marc.
Ja. Okay, dann halt nicht.
Gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast, weil verstanden hätte man es sonst nicht, dass du gerade einen grandiosen Witz gemacht hast.
Ja.
Genau, und also genau wie du sagst, das mit dem Experimentellen, also die Farbigkeit, ich habe danach da sehr viel drüber gelesen, weil ich auch so geflasht und begeistert irgendwie war und auch schon wieder, keine Ahnung, emotional danach völlig am Arsch einfach. Das muss man schon dazu sagen, oder das ist jetzt auch so ein Klischee irgendwie über ihn, dass er sich halt so deprimierende Stoffe aussucht. Insofern, also weiß ich nicht, wird es dann irgendwie jetzt so eine ganz dramatische, woke Geschichte mit Gladiator 2 oder denkt er sich so, ja, es reicht jetzt auch irgendwie mit den Chick-Flicks so und ich will jetzt irgendwie hier so einen Männerfilm machen. Also da bin ich noch gespannt, wie genau er das dann auch so marketingmäßig irgendwie verkaufen möchte, wenn es dann soweit ist.
Naja, ja, also ich bin auch mal gespannt, wie Gladiator 2 dann tatsächlich wird, aber es passt auf den ersten Blick erstmal nicht, ne? Aber es könnte auch witzig sein irgendwie. Also es könnte dem nochmal so einen interessanten Touch geben. Aber ich sehe es nicht so, dass wenn Ridley Scott selber einen Nachfolger von Gladiator dreht, dass der sich jetzt groß kritisch mit dem Thema Männlichkeit oder so auseinandersetzt. Aber man weiß es nicht. Vielleicht habe ich den ersten auch missverstanden.
Ja, also ich meine, das ist interessant, dass du das so formuliert hast, weil Aftersun setzt sich ja auf jeden Fall kritisch mit dem Thema Männlichkeit auseinander, oder? Kann man schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist ja auch interessant. Ich glaube, also für solche Rollen ist er ja auch in dem Sinne bekannt, ne? Für so ein bisschen so diese, ja, schon so ein bisschen so ruhigen, bisschen depressiven Männerfiguren, wo dann ganz viel so dahinter steckt, aber man sieht nicht so, also es wird nur so angedeutet so ein bisschen, ne? Aber halt nicht so, weiß ich nicht. Also so früher waren das ja immer so eher so in Hollywood-Filmen so diese toxischen Typen so, dass die Männer dann irgendwie, weiß ich nicht, oder so wie bei Dingens, wie bei Mad Men, die Hauptfigur, der ist ja auch so bisschen so irgendwie so traumatisiert, aber lebt das dann irgendwie jetzt nicht so gesund aus unbedingt, indem er seine Frau nicht so gut behandelt und irgendwie die ganze Zeit Drogen nimmt und so weiter und sie dann ständig seine Frau betrügt. Das ist ja da so ein bisschen irgendwie das Thema. Das ist ja, das war ja früher die komplexe, diepe Männerfigur. Also Mad Men jetzt mal, also Mad Men macht das natürlich schon smarter, aber ich sage mal, in der Zeit, wo Mad Men gespielt hat, gab es ja auch viele solche Charakter, wo man dann immer so ein bisschen was nochmal reininterpretieren kann, ne? So Marlon Brando-mäßige.
Ja, und also vor allem, ich finde, man muss auch dazu sagen, ne, also diese Madman-Darstellung, das ist ja schon die komplexere Ebene. Also so wie zum Beispiel, ich finde, James Bond ist da auch ein gutes Beispiel dafür. Der war halt früher, hat sich wie ein Arschloch verhalten, war aber immer mega der Sunny Boy. Und dann, je weiter sich das Franchise entwickelt hat, hat man den halt immer düsterer gemacht und also mal so geschaut, was für Auswirkungen hätte das denn auf jemanden, wenn der so ein Leben führen muss. Und dann ist immer noch eine toxische Männerfigur, aber dann wird gezeigt, wie broken die ist und dann reicht es schon, um quasi, um jetzt irgendwie hier komplex und, weiß ich nicht, ein bisschen dreidimensionaler zu sein. Und quasi jetzt diese Art von Rollen, die Paul Mescal da spielt, ist halt nochmal eine Evolutionsstufe irgendwie weiter, muss nicht mega toxisch sein und das, wie soll ich sagen, dieses Reflexionspotenzial und irgendwie die Komplexität kann halt auch anders aussehen oder sich anders äußern.
Mhm. Genau, und er spielt ja eher so Männerrollen, wo sich das halt nicht so in halt eben so toxisch-aggressiven Verhalten dann aus, also sich so bahnbricht, ne, so ein bisschen diese vielleicht troubled insights, sondern dass er eher so ein bisschen da friedlich rangeht und auch ein bisschen reflektiert ist und so, genau. Auch so eine Figur spielt er ja in Normal People, was ich für diesen Podcast mir zum ersten Mal angeschaut habe und da war ich so ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich habe nicht so ganz verstanden, auf welchen Vibe jetzt diese Serie eigentlich genau raus will, weil das war so zwischen so richtig dummer Soap manchmal. Und dann war es aber gleichzeitig ist es ja so, dass in diesen 12 Folgen, die 6 Stunden geht das insgesamt, auch eigentlich überhaupt nicht wirklich was passiert so. Also es gibt, also das hätte man ja auch locker irgendwie in einer halben Stunde komplett durcherzählen können. Aber man ist dann so sehr viel mit den Charakteren irgendwie verbringt da so sehr viel Zeit, also auch das hat so einen sehr langsamen, das ist so character-driven auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht, also ich habe so das Gefühl, da war so 50% der Szenen, dachte ich so, das ist sehr gut, das fand ich cool, so, da gab's ja so, also so diese Art auch, wie reflektiert da rangegangen wird, ne, weiß ich nicht, wenn die ganzen Sex-Szenen da zum Beispiel da drin sind, da ist immer so viel Gerede darum, dass sie so voll respektvoll miteinander umgehen, ne, und so, und keine Ahnung, wie er dann ist so auch offen so mit seinen Depressionen und bla und so, das fand ich, das hatte so, also so, was jetzt Leute als im negativen Sinne als Vogue bezeichnen würden, fand ich, war da auch wieder sehr gut eingebunden, ne, also weil es hat ja auch, glaube ich, die Realität besser abbildet als Sexualität normalerweise. Dann gibt's aber andere Szenen, die waren halt so richtig strunzdumm. Ich fand alles, was, also die beiden Hauptfiguren, wenn die miteinander reden, so, das war meistens okay. Aber alle anderen Figuren in dieser Serie sind so schlecht. Also diese ganzen Szenen an der Uni zum Beispiel, ne? Wo denn die Leute irgendwie über irgendwelche Bücher debattieren. Hast du schon mal gesehen, dass sich Studenten so verhalten? Also, und keine Ahnung. Also das ist doch nicht normal. Und auch die ganzen Freunde von denen und diese ganzen anderen Beziehungen, mit denen die sie dann an der Seite immer mal wieder haben und so. Das war doch einfach alles völlig so richtig so, ja, schon so auf Twilight, 50 Shades of Grey. Niveau manchmal irgendwie, was das angeht. Also ich bin da irgendwie, habe ich nicht so richtig verstanden, was, also ob die jetzt, also worauf, wo die drauf hinaus wollen irgendwie, aber vielleicht bin ich da nicht so die Zielgruppe auch wieder bei der Serie.
Also ich meine, wahrscheinlich bist du wirklich nicht die Zielgruppe. Ich bin es wahrscheinlich auch nicht mehr oder ich bin mir nicht so sicher, was die Zielgruppe ist. Ich konnte mich auf jeden Fall erinnern, ich habe dieses Buch damals gelesen, mir hat es schon auch gefallen. Ich glaube, das war ihr zweites Buch. Also das ist ja eine Verfilmung von diesem Roman, der damals sehr erfolgreich war, von Sally Rooney. Und ich meine, es war ihr zweites Buch. Auf jeden Fall hat die noch so ein anderes, das dann auch so gehypt wurde. Und dann habe ich das auch angefangen und musste das abbrechen, weil ich es zu schrecklich fand. Und jetzt seitdem
Ja, nee, ja. Das ist spannend, weil ich dachte die ganze Zeit, als ich die Serie gesehen habe, dachte ich, ich kann mir vorstellen, dass das Buch wahrscheinlich ganz gut funktioniert, wenn du so ein bisschen das Innenleben der Charaktere beschreibst, ne? Weil in dieser Sendung sieht man halt dann auch die Hauptdarstellerin wird halt die ganze Zeit guckt so verträumt ins Nichts. Und hinterher ist, man sieht nur so die Augenpartie scharf und hinterher ist alles unscharf und sie guckt so mit ihren riesigen Augen so irgendwie verträumt irgendwo hin und weiß nicht so richtig, was sie jetzt eigentlich machen soll und aha. Und wo ich denke, okay, ja gut, aber das habe ich jetzt halt, also eine halbe Stunde dieser Serie über die 6 Stunden, es besteht halt nur daraus und ich weiß nicht, ob davon halt so viel erzählt wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es als Buch dann gut funktioniert. Erzähl mir von dem Buch.
Also, wie gesagt, ich fand auch, als Buch hat es ganz gut funktioniert. Das ist jetzt halt, ich habe das damals gelesen, als das rauskam, weil das halt mega gehypt war, ne? Und ich als passionierte Leserin, wenn dann irgendwas so viel Traction erhält, dann, keine Ahnung, beiß ich halt dann auch mal an, so. Mhm. Und ich weiß, das, was mir daran gefallen hat, ist wahrscheinlich auch das, was in der Serie halt gut funktioniert. Und zwar, dass so diese, wie soll ich sagen, diese Unsicherheiten oder diese so ganz kleinen Schwierigkeiten in der Kommunikation oder Sachen oder so ganz, ganz kleine Gesten und so, die halt Beziehungen voranbringen oder dann auch irgendwie im Weg stehen, dass das irgendwie ganz sensibel abgebildet war oder dass man so das Gefühl hatte, ja, da hat jemand schon verstanden, so, weißt du, das Leben läuft ja eigentlich nicht so in diesen riesigen großen Momenten oder in diesen so ganz plumpen, dann passiert das und dann passiert das, sondern das ist so ein bisschen... Ja, genau, es ist so ein bisschen kleinteiliger und subtiler irgendwie. Und ich habe aber auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie das war mit diese Beziehungen außenrum. Also das habe ich auf jeden Fall auch alles vergessen. Das bedeutet, das hat auch im Buch entweder gar nicht so eine große Rolle gespielt oder sie haben da auch für die Serie vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erfunden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Was schon jetzt irgendwie, ich meine, das war im Buch schon auch so und das hat mich auch in der Serie genervt, an irgendwie so ein, zwei Stellen, da war doch irgendwann mal sowas so, dass irgendwie beide denken, der jeweils andere hätte vorgeschlagen, sie könnten ja auch in den Sommerferien auch andere Leute daten und eigentlich wollte das aber gar keiner sagen und so und das war so richtig so, hä, also keine Ahnung, das hat sich sehr artifiziell angefühlt, wo ich mir dachte, wenn ihr jetzt einmal richtig miteinander gesprochen hättet, dann hätte man das aus dem Weg räumen können und besonders halt die weibliche Hauptfigur, die Marianne, die ist ja wirklich so fast schon, wie soll ich sagen, auf dem Spektrum manchmal artig schonungslos ehrlich in den Sachen, die sie so ausspricht. Das fand ich auch, das habe ich nicht abgekauft, dass sie das dann irgendwie nicht sagen kann oder so.
Ja, voll. Also das, ich dachte auch die ganze Zeit so, hey Leute, was ist eigentlich euer Problem? Also weil es gab ja immer so dieses Missverständnis so, dass sie eigentlich beide dasselbe wollten, aber haben es nicht so hinbekommen, sich das gegenseitig zu sagen irgendwie. Mhm. Ja, wo ich auch denke, ja genau, redet einfach mal miteinander und dann funktioniert das ja schon. Ne? Also und das ist halt so eine typische so First World Problems, First World Beziehungsproblems-Serie. Ne?
Naja, so. oder halt First Beziehungsproblems-Serie. Und ich glaube, das ist der Appeal, den das für viele Leute hat. Ja, also keine Ahnung, ich glaube schon, also für so eine, es ist eine dramatische Liebesgeschichte, Tralala-Serie, ist das jetzt eher besser als schlechter gelungen, würde ich sagen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist irgendwie die beste Art und Weise, wie ich sowas je gesehen habe. Andererseits weiß ich auch nicht, was ich da als Beispiel jetzt anbringen würde.
Ja, es ist besser als 50 Shades of Grey.
Da kann ich leider wirklich nicht mitreden. Den Film habe ich nicht gesehen.
Was?
Und hab damals,
lass den mal gucken und ein Review davon machen. Das ist einfach wirklich, also das ist wirklich exzellent, unterhaltsam, ja.
Wirklich?
Aber
okay.
Völlig daneben halt, ja.
Ja, weil damals, als das rauskam, ich bin in den Buchladen gegangen, habe die erste Seite reingelesen und es ist wirklich einfach so schmerzhaft schlecht geschrieben. Da bin ich zu sehr snob dafür. Ich konnte das nicht.
Ja, wo ich gerade 50 Shades of Grey erwähne, was ich auch ganz problematisch fand bei Normal People, war diese Darstellung von so BDSM-artigem Sex, wo sie dann irgendwie so, also wo ja so ein ganz klarer Zusammenhang auch so zwischen so Selbsthass deshalb habe ich so Sex irgendwie und er ist dann so, nee, das will ich aber nicht, weil ich habe Angst, dass es unsere Beziehung dann schädigt und so und dann kommt sie am Ende so zu ihm an und sagt so, ja, es tut mir so leid, dass ich dich gefragt habe, ob du mich beim Sex schlägst und so. Ich auch denke, das ist alles irgendwie so, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt schon auch Leute, die psychisch einigermaßen gesund sind, die solchen Praktiken nachgehen. So, also das fand ich so ein bisschen daneben auf jeden Fall.
Ja, also das war auf jeden Fall tone deaf und vor allem, das war halt auch, also jetzt habe ich ja gerade lobend erwähnt, so, keine Ahnung, das ist irgendwie sensibel beobachtet, subtil und so weiter. Das war halt so unsubtil, die sind jahrelang getrennt oder was weiß ich, dann finden sie wieder zusammen, wollen das erste Mal nach was weiß ich wie lange hier emotionale Annäherung wieder Sex haben und das erste, was sie fragt, ist, schlägst du mich? Das, also würde man das machen? Das ist doch auch, oder? Das erschien mir auch ganz seltsam, ehrlich gesagt.
Ja, sie ist halt so ein bisschen im Moment, she got carried away halt. Ist halt so, ja.
Ja, also ich meine es aber auch, also kann man ihm da einen Vorwurf machen, dass er sagt, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Das ist doch eigentlich eine relativ sensible Reaktion drauf, wo er einfach nur, naja, egal. Ja, aber also.
Nein, das ist ja auch richtig, dass er sagt, dass er das nicht möchte. Aber weil dann ist er am Ende, ich fand schon, also da gab es so einen Telefonanruf, wo sie ihn fragt, also wo sie sich dann so bei ihm entschuldigt, dass sie das überhaupt irgendwie gesagt hat und vorgeschlagen hat und so. Fand ich auch weird irgendwie. Und dann gibt's ja auch noch diesen einen Boyfriend, den sie dazu überredet, das zu machen, der dann hinterher aber so voll drauf abgeht sie die ganze Zeit dann schon irgendwie so halb missbraucht, auch wenn sie sagt, nee, ich will das nicht, immer sagt, ja doch, du wolltest das ja, also musst du jetzt auch mitmachen. Und ich auch denke, okay, also da wird, das wird so sehr, weiß ich nicht, das fand ich sehr deplatziert und auch ziemlich problematisch irgendwie von der Art und Weise, wie das da eingewoben ist, aber nicht so problematisch wie bei 50 Shades of Grey.
Vielleicht müssen wir das wirklich mal machen mit der Review, weil meine einzigen Berührungspunkte sind, als das damals rauskam, das Buch, das war noch zu der Zeit, als man immer so weggegangen ist und davor so krasses Vortrinken gemacht hat. Also ich meine, so wie du halt dein Leben lebst, Marc. Und dann haben wir immer so ein Trinkspiel draus gemacht, dass das eine hat immer so Szenen aus diesem Buch vorgelesen, als so Dramatic Rendition, und dann haben wir irgendwie alle einen Shot getrunken. Aber da wird die Erinnerung dann auch schon so ein bisschen vage.
Ja, komisch, ne? Ja, nee, ist gut. Wir können das einfach einmal komplett betrunken lesen und dann reviewen. Das ist, finde ich, ein
interessantes Lesen? Ich dachte, wir schauen den Film. Ich kann das nicht lesen.
Ja, nee, klein. Nein, lass den Film schauen. Ja, der ist auch wahrscheinlich noch, also ich habe das Buch nie gelesen, aber ich glaube, der ist noch auf eine andere Art und Weise dann wieder witzig. Ja,
wir könnten das so machen, wie das, es gibt doch diese, es gab so eine Praxis bei, ich glaube, im antiken Griechenland, dass der Ältestenrat hat erst komplett nüchtern über eine Frage beratschlagt und ist zu einem Ergebnis gekommen und dann komplett betrunken. Und nur wenn die Ergebnisse übereingestimmt haben, dann wurde das quasi verabschiedet.
Ey, das wäre doch einfach mal gut, um unser Konzept hier auch zu erweitern, oder? Weil jetzt gerade machen wir das ja, also versuchen das ja in einer Sitzung zu machen, in dem du nüchtern bist und ich betrunken, einfach jedes Mal im Podcast, und dann ist das so ein bisschen so ähnlich. Das heißt, wenn jemand, der nüchtern und sich ist, und jemand, der betrunken ist, sich auf was einigt, dann ist eigentlich auch sinnvoll, ne? Ja, nee, stimmt. Eigentlich ist der effizientere Prozess. Eigentlich hätte sich die Hälfte bei denen betrinken müssen, die Hälfte wäre nüchtern gewesen. Dann wäre es auch aufs selbe, also hätten die auch ein gutes Ergebnis gehabt, ja.
Tja.
Okay. So. Aber wir reden jetzt hier über die erste Kategorie schon fast eine Stunde. Pass auf, hier ist mein Take dazu ist. Ich finde, für die bisher recht kleine Filmografie ist die Qualität der Produkte, die Paul Mescal da hervorgebracht hat, echt ziemlich beeindruckend. Also, und so Andrew Scott hat halt so sehr viel gemacht. Und auch, weiß ich nicht, ich finde, wenn ich mir so die, also was ich davon gesehen habe, und das waren natürlich auch viel so eher Nebenrollen, die er öfter gespielt hat, ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen, was er so im Theater irgendwie gemacht hat. Ich würde sagen, das Thema Theater blenden wir hier mal aus, weil das natürlich auf die Distanz schwer nachzuvollziehen ist, wie wer wo war, was da gemacht hat irgendwie. Also ich finde, Paul Mescal hat das Potenzial, mit Ende 40 eine bessere Filmografie zu haben als Andrew Scott.
Ich glaube, da können wir uns die Hand drauf geben, ja.
Ja, sehr gut.
Also außer, keine Ahnung, vielleicht müssen wir das dann nächstes Jahr wieder revidieren, weil es geht dann einfach weiter mit Gladiator 2 bis 75. Es wäre auch mega witzig.
Gladiator 2 wird in 50 Jahren ein absoluter Klassiker der Filmgeschichte sein. So viel kann ich dir schon mal verraten.
Sollen wir da jetzt 5 Euro drauf wetten, Marc?
Ja.
Okay.
Ja, ihr habt es alle gehört. Und ich habe gesehen irgendwo, ich weiß nicht, ob das wirklich bestätigt ist, anscheinend dreht Sam Mendes gerade 4 Biopics über die Beatles, nämlich ein Biopic pro Person von den Beatles halt, ne? Was natürlich auch schon wieder ein geniales Konzept ist, wo ich denke, okay, wer braucht das, aber gut. Und da spielt wohl Paul Mescal, soll da Paul McCartney spielen.
Echt, das ist ja auch insofern interessant, weil anscheinend Andrew Scott, wenn ich das richtig gelesen habe, der hat schon mal in so einer Serie mitgespielt, die irgendwie hieß Lennon Naked, also wo es auch irgendwie um die Beatles ging.
Ah, okay, ja. Ja, gut, ich meine, sonst hat man in Großbritannien halt nichts, ne?
Ja, meinst du?
Ja,
ne?
Die haben ja nichts außer die Beatles, ja. Okay, gut, aber dann steht's also 1-0 für Paul Mescal.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Schauspielleistung.
Ja. Schwierig. Schwierig, ja. Finde ich auch ganz schwieriges Thema, immer zu beurteilen, was Leute jetzt unter gutem oder schlechtem Schauspiel verstehen. Da gibt es ja wirklich auch so, wie soll man sagen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt überhaupt spielt. Mhm. Und ich finde, da sind die beiden auch tendenziell, haben die da auch so ein bisschen einen anderen Ansatz.
Ja.
Ich sag mal, früher, ne, so vor nicht vor 200.000 Jahren, sondern vor 50 Jahren oder so, und das sieht man heute auch noch im ZDF zum Beispiel in so Serien, ist es ja so, dass Leute nicht, also dass sie ein bisschen artifizieller spielen und so ein bisschen überhöht spielen, ne, dass man sagt, okay, man hat hier, so wie man das auch aus einem Theaterstück, sag ich mal jetzt, ja, mal Shakespeare kennen würde, ne, dass man sagt, okay, da ist, hier ist der Text und die Aufgabe ist es halt einfach, diesen Text möglichst eindringlich und ja, irgendwie eher mit großen Gesten.
Ja, mit Leben zu füllen,
so,
ja.
Genau, in die Richtung. Und da gibt es ja doch irgendwie, ich weiß nicht, das ist eher ein bisschen so eine neuere Entwicklung, auch wenn es da immer mal wieder Spuren auch in der Vergangenheit von gab, gibt es ja dann Schauspieler, die so ein bisschen so einen naturalistischeren Ansatz haben, wo man sagt, okay, das soll so wirken, als ob die Leute wirklich in dieser Situation sind irgendwie, ne?
Ja.
Und ich finde, Andrew Scott ist so durch die Filmografie auch so, weiß nicht, in so Sachen wie Sherlock oder so, das ist ja so eine typische, eher so Shakespeare-mäßige Art der Darstellung, ne, wo man sagt, okay, das sind so überlebensgroße Charaktere, die halt irgendwie so ein Charisma, so eine Präsenz haben. Und Paul Mescal, so in so einem Film wie Aftersun, ist ja eher auf dem naturalistischen Spektrum, wie man das wohl nennt, offiziell. Also der versucht ja eher da so eine sehr realistische, ne, also ich nuschel mal so ein bisschen, ich brech mal Sätze zwischendurch ab und so, ne, und benutze eher so ganz viele Füllwörter und lach zwischendurch mal und so, und ne, also es ist so eine sehr realistische oder naturalistische Performance, so, das sind natürlich jetzt so zwei eher unterschiedliche Sachen. Ich fand zum Beispiel bei Ripley auch, wie Andrew Scott da spielt, das ist ja auch so dieses typische, okay, der ist halt, also der sieht halt einfach in einer gewissen Art und Weise so aus, ne? Und ist dann, guckt halt die ganze Zeit cool und irgendwie dreht so ein bisschen die Augen hin und her und so, aber das ist ja so eine sehr stilisierte, halt auch wieder so theatermäßige Performance,
ja,
irgendwie, ne? Also die halt super funktioniert auch, das, ne? Also so ist jetzt nicht gemeint, ist eher so ein bisschen, finde ich, dass sie so unterschiedliche Arten so haben, was das Schauspiel angeht. Finde ich schwer, das zu vergleichen irgendwie.
Also ja, also ich meine, ich finde ganz interessant, dass ja, also weil in Sherlock, da spielt Andrew Scott diesen Moriarty, also den klassischen Gegenspieler quasi, also ein Bösewicht. Und in Ripley ist er ja jetzt schon auch wieder ein Bösewicht-Charakter. Und ich frage mich also, ob sich das geändert hat, also ob er sich da tatsächlich jetzt, weil er einfach jetzt mehr Filmsachen macht oder hauptsächlich Filmsachen macht, ob er da quasi seinen Stil weiterentwickelt hat oder ob er, wenn er jetzt nochmal diesen Sherlock-Bösewicht spielen würde, ob er das wieder ähnlich aufziehen würde. Weil, also ja, das ist beides sozusagen artifiziell und so ein bisschen überhöht, aber trotzdem ja jetzt bei Ripley auf jeden Fall subtiler. Ich meine, das schreibt die Rolle auch so ein bisschen vor, so dieses Maskenhafte und so weiter. Aber trotzdem, keine Ahnung, hätte es ja schon, zumindest in den Momenten, wo er nicht mit anderen Menschen interagiert, hätte es ja schon die Gelegenheit gegeben, das nochmal ein bisschen anders aufzuziehen. Weißt du, was ich meine? Also wo vielleicht, gut, aber da hast du ja schon gesagt, also es fehlt ja komplett irgendwie unsere Einsicht zu seiner Motivation, wo vielleicht was Getriebenes oder ja so ganz krass Narzisstisches oder Manisches oder irgendwas halt rauskommt und da ist aber halt einfach nichts. Also ja.
Das heißt, der Anhaltspunkt müsste doch, in All of Us Strangers spielen ja beide mit.
Ja.
Ich hatte aber leider das Gefühl, dass Andrew Scott da auch so ein bisschen naturalistischer spielt im Vergleich zu seinen anderen Rollen. Ich meine, in All of Us Strangers spielt Andrew Scott, ist ja doch dann irgendwie deutlicher die Hauptrolle des Films. Mhm. Also steht ja eher im Zentrum. Also es gibt da ja so zwei Handlungs Ebenen hauptsächlich, die da behandelt werden. Einmal er und Paul Mescal haben halt irgendwie so eine Affäre und einmal er tritt in so einer bisschen so fantastischen Art und Weise mit seinen verstorbenen Eltern in Kontakt und erzählt denen so im Nachhinein, was er denn jetzt so gemacht hat, seitdem die verstorben sind irgendwie in den letzten 30 Jahren. Und das heißt, an dieser einen Handlungsebene nimmt der Paul Mescal fast gar nicht teil irgendwie mit seinen Eltern.
Ja, das stimmt, ja.
Deshalb ist Andrew Scott da natürlich deutlich, deutlich mehr im Fokus. Ich weiß nicht, aber auch da, ich finde, also das ist halt so eine, also die Performance auch von den beiden, die funktioniert halt so miteinander irgendwie auch so extrem gut irgendwie, ne? Also man merkt halt auf jeden Fall, dass die beiden da doch auch irgendwie sich Gedanken darum gemacht haben, wieso sie miteinander interagieren da und so. Und ich finde das schwierig, das so voneinander zu trennen an der Stelle irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, ja. Schwer zu sagen. Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, also so Paul Mescal ist halt so ein bisschen so eine Figur oder so ein Schauspieler, der passt halt sehr gut in das Jetzt, ne?
Ja. So,
also der, auch die Art und Weise, wie der spielt, ist natürlich, passt natürlich perfekt dazu, wie das, was man halt jetzt gerade einfach als gutes Schauspiel versteht. Andrew Scott ist halt so ein bisschen so ein klassischer Schauspieler, wo jetzt irgendwie der Theaterkritiker sagen würde, oh ja, das ist richtig gut, was der macht. Das ist der absolute Bestschauspieler, den man sich vorstellen kann und so. Und bei Paul Mescal ist es halt eher dann so, ne, das irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das holt, glaube ich, so eine bisschen ältere Gen Z, jüngere Millennial Zielgruppe eigentlich ja perfekt ab, ne? Mehr jetzt als Andrew Scott auf jeden Fall. Ich bin da etwas unschlüssig.
Ich bin auch ein bisschen unschlüssig.
Gibt's auch einen Unentschieden?
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob wir einfach bei Schauspielleistung, ob wir da irgendwie beiden einen Punkt geben sollen quasi.
Ja, ne, finde ich ja auch fair, weil ich finde, also es sind beides auf jeden Fall sehr gute und auch sehr wandelbare, weil das war ja, das hast du noch als separate.
Nee, ja, genau, doch, genau. Also, dann kommen wir jetzt gleich als nächstes dazu.
Okay,
weil,
dann lass doch da, genau. Dann steht es jetzt 2-1 für Paul Mescal und wir gehen in die nächste Kategorie.
Okay, genau, weil also Wandelbarkeit, das müssen wir halt schauen, weil das Material, das man sich quasi, haben wir ja schon gesagt, bei Andrew Scott und bei Paul Mescal anschauen kann, das ist halt sehr, sehr ungleich gewichtet, einfach weil der eine viel mehr gemacht hat. Aber ich finde es schon, weil wir jetzt gerade über die Schauspielleistung geredet haben, das muss man da als Einzelpunkt nochmal auskoppeln, weil ich das Gefühl habe, da hat vielleicht der Scotty schon einen Vorteil, trotz seiner theatralisch im Wortsinne angelegten Performances, der hat halt wirklich eine viel größere Bandbreite abgedeckt, wohingegen Paul Mescal halt bisher wirklich, ja, man muss wohl schon sagen, so ein bisschen Typecast ist, oder findest du nicht?
Ja, nee, stimmt, da hast du völlig recht, ja. Also Paul Mescal hat auf jeden Fall in den Rollen, die er bisher gespielt hat, ähnlich angelegte Charaktere so ein bisschen gespielt, wogegen Andrew Scott, haben wir ja gerade auch schon in der Kategorie davor so ein bisschen besprochen, so von diesem größeren Schauspiel, ne, also sowas so wie bei Sherlock oder so, oder Ripley, solche Arten von Verkörperung von so einem eher so, ja, wie so ein cartoonmäßigen Figur bis zu sowas so wie bei All of Us Strangers, also auch so dieses nuancierte, eher subtilere, naturalistische Schauspiel kann er ja trotzdem auch sehr, sehr gut abbilden.
Ja, und ja, auch, also ich finde schon auch so Fleabag als Paraderolle, ich habe heute nochmal gelesen, das wusste ich glaube ich nicht, dass das ihm auf den Leib geschrieben wurde, also quasi Phoebe Waller-Bridge hat sich ihn als Darsteller gewünscht und hat dann die Rolle auch dahingehend angelegt, was man jetzt, also keine Ahnung, könnte man als unfairen Vorteil bezeichnen, finde ich aber nicht, weil, also der hat ja wohl, weil, wie du gesagt hast, sehr memeable, der hat ja irgendwie dieses Trope vom Hot Priest, das glaube ich seit irgendwie Dornenvögel und den 70ern einfach kein Ding mehr war, hat der ja komplett irgendwie hier wiederbelebt und wirkt da halt irgendwie, also keine Ahnung, ist da irgendwie so mega sympathisch und aber trotzdem auch, keine Ahnung, du nimmst ihm seine Zerrissenheit schon ab und so und deshalb dann im Kontrast zu diesen Performances, also Sherlock, ja, keine Ahnung, mehr so ein Comicbook-Villain und gerade auch bei Ripley halt so ein kühler, distanzierter Maniac einfach, finde ich schon wirklich sehr beeindruckend.
Absolut, ja, genau. Und dieses Hot Priest-Ding hat sich ja auch durchgezogen, weil ich war ja letztes Jahr an Halloween als Priester verkleidet. Das war die offizielle Fortführung vom Hot Priest auf jeden Fall, ja.
Wow.
Ja.
Dann hast du auch ein Canned Gin und Tonic dabei. Das war doch irgendwie sein Signature-Ding.
Ja, genau. Irgendwas habe ich getrunken. Ich weiß nicht mehr was. Surprise. Ja, Nee, aber stimmt, ja. Also denke ich auch. Also beim Thema Wandelbarkeit, da ja, ist es, also ist auch, das ist natürlich jetzt auch, also ich meine, im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen unfair, dass wir hier Leute vergleichen. Mhm. Der eine hat halt eine Karriere, die schon 20 Jahre länger ist. Insofern gibt es natürlich gewisse Sachen, ne, vielleicht ändert sich mit Gladiator 2 alles und man merkt plötzlich, dass Paul Mescal auch mega der geile Actionstar ist. Vielleicht spielt er danach so bei Fast and Furious 11 oder so die Rolle von Vin Diesel oder sowas. Kann ja alles sein noch, dass da auch noch was kommt, aber genau, bisher ist das auf jeden Fall noch nicht der Fall, ja.
Wir können ja nichts für die wettbewerbsorientierte Fragen, die unseren Zuhörerinnen durch den Kopf gehen. Wir sind einfach nur, wir tun unsere Civic Duty hier.
Ja, das stimmt.
Okay, also Wandelbarkeit, ganz klar, Spielsatzsieg, Scotty.
Ja, dann steht es jetzt 2-2. Was ist deine nächste Kategorie? Das ist schon die vorletzte, oder?
Nein, es kommen noch drei Kategorien.
Noch drei, okay.
Hast du schon keinen Bock mehr, Marc? Mach dir doch noch ein Bier auf.
Ich hatte schon von vornherein keinen Bock, aber ich wollte nur, also es geht eher darum, dass man muss ja den Leuten so ein Fenster bieten, dass es bald vorbei ist und sie deshalb noch weiter zuhören sollen, weißt du? So.
Ja, jetzt kommen die Hot Gossip Kategorien bald, also das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Davor kommen wir aber noch zu, ich wollte eine eigene Kategorie machen zu emotionaler Impact, also so im Sinne von, ich meine jetzt Schauspielleistung und Wandelbarkeit, das ist, finde ich, sind eher so formale Kategorien, da kann man schon auf einer technischen und irgendwie auf einer Skill-Level-Ebene drüber reden, aber emotionaler Impact, also wie sehr dich halt die Rollen, die gespielt wurden, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, wie sie diese Themen rübergebracht haben, wie sehr dich das abgeholt hat.
Mhm, ja. Ja, ich meine, also da ist auch wieder die Sache, ne? Ich meine, diese so Moriarty in Sherlock Holmes holt einen natürlich emotional nicht ab. Ripley, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, holt einen auch nicht so ab. Die Figuren, die Paul Mescal gespielt hat, haben mich tatsächlich sehr viel emotional abgeholt. Ja.
Also es geht mir auch so und ich habe da einen Hot Take dazu, weil du meintest ja so, Paul Mescal würde halt so gut in unsere Zeit passen und das sehe ich auch so. Ich glaube halt, ich habe das Gefühl, der Appeal ist da, dass der immer so eine romantisierte, idealisierte Version von so einem bestimmten Trope spielt in jeder dieser Rollen. Und zwar in Normal People ist er auf jeden Fall, kannst du den als Fuckboy kategorisieren, aber auch da immer noch idealisiert, romantisiert, weil ja, der hat halt, also keine Ahnung, der struggelt da mit vielen Sachen und er ist irgendwie trotzdem sensibel und wenn es drauf ankommt, dann steht er auch für Marion ein, bla bla bla, ist aber trotzdem emotionally unavailable und kann halt nicht zu ihr stehen. Das bedeutet, das ist die ganze Zeit so eine Ambivalenz. Und in Aftersun und eigentlich auch in All of Us Strangers ist er so ein bisschen so the down and out with a heart of gold. Also auf jeden Fall irgendwie so fertig und hat auf jeden Fall psychische und alle möglichen Probleme und wird auch, also in All of Us Strangers kommt es ja durch diesen Alkoholkonsum und durch die Depressionen kommt es so ein bisschen raus. Bei Aftersun wird es eher so angedeutet, keine Ahnung, hat halt irgendwie kann keinen stable Job irgendwie behalten, hat wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Probleme, seine Alimente zu bezahlen und so, Zuverlässigkeit, was weiß ich. Mhm. Aber trotzdem bist du halt so, also finde ich schon, ist man sehr stark automatisch auf seiner Seite. Und so dieses ambivalente, ich nehme eine Figur, die schon auf jeden Fall problematisch ist oder die du auch irgendwie toxisch sehen könntest und mach die aber so ein bisschen glossy und zwar auf eine subtilere Art und Weise, als das damals vielleicht so der Fall war mit 50 Shades of Grey. Ich habe das Gefühl, das ist gerade einfach so mega zeitgemäß. Das ist doch, was diese ganzen Fantasy- oder Romantasy-Bücher irgendwie machen. Da sind auch irgendwelche dark brooding Strangers, die aber Geheimnisse haben und auf die irgendwie die ganzen Gen-Z-Girlies halt so abfahren. Und das macht quasi Paul Mescal, bisschen artsier, sehr zeitgemäß im Film.
Ja, voll. Nee, absolut. Denke ich auch. Also da ist viel Überschneidung mit diesem Trope irgendwie von so diesem gebrochenen, so Bad, nicht Bad Boy, aber so diese Person, ne, die so ein bisschen irgendwie so eine dunkle Vergangenheit hat und so, aber eigentlich ja voll nett ist und so. Und das macht er sehr gut, ja.
Ja. Und ich meine, Andrew Scott, der schafft es schon auch. Also wie gesagt, ich find die Paraderolle dafür ist halt irgendwie wieder Fleabag. Fleabag und All of Us Strangers, aber man merkt ihm da halt so ein bisschen an, der ist halt schon viel krasser so vom Leben gebeutelt, sag ich mal, was auch einfach dadurch kommt, dass er halt schon mehr Leben hinter sich hat und das spricht mich schon auch an, aber das, ja, weiß ich nicht, ich So, keine Ahnung. Also offensichtlich kann ich mich da noch besser mit einem 28-Jährigen identifizieren als mit einem 48-Jährigen.
Ja, aber ist das ich überlege gerade, von der Alter bist du ja auch deutlich näher am 28-Jährigen. Ja, dann ist das ja.
Ja, das ist wahr.
Passt das ja. Ja, ich bin schon ein bisschen über die Mitte hinaus, glaube ich, ne? Scheiße. Verdammt.
Tja. Fand auch ganz interessant, ich habe ein Interview mit Andrew Scott gelesen, mit so einer, das war für so eine Theaterseite oder also es ging auf jeden Fall so ein bisschen um Karriereratschläge für junge Schauspieler und so weiter. Und er hat halt eben über andere Schauspieler gesprochen, die er bewundert und woran er, also was er denkt, woran das liegt, dass die so gut sind. Und er sagt dann irgendwie so, I feel like that's just the way life is. We start unburdened and then we become a little bit more burdened. The greatest challenge, I think, as you become older, is to keep your lightness, to keep your wonder and lightness alive. Und das, ja, also, ja.
Ja, Marc, also, er hat ja recht.
Ja, er hat recht, aber ich finde halt, also, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sad, aber immer, wenn er diese emotional berührenderen Rollen spielt, dann finde ich, ist halt seine, dieses, so vom Leben schon so ein bisschen niedergerungen, dieses to be burdened, ist halt sehr deutlich spürbar. Also, bei Paul Mescal gibt es das auch, aber trotzdem, da ist noch so eine, keine Ahnung, live fast, die young, so eine Leichtfüßigkeit halt irgendwie mit dabei, was unfair ist, wie gesagt, man weiß halt nicht, wie das in 20 Jahren bei ihm aussieht, aber ich finde, es ist einfach sehr deutlich spürbar und wahrscheinlich ist es irgendwie, wie soll ich sagen, das erinnert mich zu sehr an meine eigene Sterblichkeit, sodass ich da emotional eher Abstand halten möchte.
Verstehe, ja. Ja, aber das ist ja auch dann ein krasser emotionaler Impact, ja, eigentlich.
Ja, also auf jeden Fall.
Also einfach, weil der alt ist, ist der emotionale Impact größer, weil man denkt, oh nein, der arme Typ, Alter. Und irgendwann, wenn es schlecht läuft, werde ich auch mal so alt.
Aber also, keine Ahnung, dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich besser in die Probleme und in die Art und Weise auch, wie das dargestellt wird, bei Paul Mescal reinsetzen. Also ich würde ihm den Punkt geben.
Ja, also es ist nicht so ganz klar wie bei der Wandelbarkeit, aber ich finde auch, dass Paul Mescal da eher den Punkt verdient hat, so mit so einem kleinen Abstand. Ja. Das heißt, dann ist er mit 3-2 wieder in Führung bei diesem spannenden Match. Man merkt auf jeden Fall schon mal hier, das ist sehr knapp, weil das beides gute Leute sind.
Ja, sonst bräuchte man ja nicht drüber sprechen.
Okay, was ist deine nächste Kategorie?
Unsere nächste Kategorie ist die einzige, über die du eigentlich reden möchtest, glaube ich. Und das zwar ist, ich habe das zusammengefasst unter Charisma/Sexappeal.
Sexappeal, ja. Okay, ja, aber du hast mich ja bei Taylor Swift gefragt, ob ich die hot finde. Das musst du ja jetzt. Ich bin ja hier Disclosure, ich bin ja heterosexuell. zumindest glaube ich das. Das heißt, die Tatsache, dass ich mich von beiden körperlich angezogen fühle, ist ja irgendwie nur, weiß ich nicht, verwirrt mich nur, weißt du, damit kann ich jetzt nichts konkret anfangen irgendwie.
Ja. Oh ja, das verstehe ich. Also ich meine, das müsste man ja, das kann man ja dann beide zugute halten, dass sie dich auf jeden Fall dazu bringen, deine Sexualität zumindest zu hinterfragen. Good job. Also, okay. Bei Andrew Scott, ich finde den auf jeden Fall nicht in jeder seiner Rollen hot. In Fleabag war der auf jeden Fall hot. Das hat einfach funktioniert. Also ich habe auch das Gefühl, dass alle Leute, die Serie mochten, die fanden auch automatisch den Priester heiß.
Ja.
So, und also Paul Mescal war eigentlich schon jetzt in jeder seiner Rollen hot, muss man schon sagen. Das ist ein gut aussehender Dude. Außerdem, ich meine, das ist nochmal die eine eigene Kategorie, Privatleben, aber Paul Mescal ist auch heterosexuell und Andrew Scott ist es nicht. Und ich habe natürlich von der herrschenden Kaste der alten weißen Männer gelernt, dass man nur Personen gnädig Kompetenz und Talent zugestehen sollte, die auch sexuell für einen verfügbar sind, zumindest theoretisch. Das bedeutet, allein deshalb muss ich ja eigentlich tendenziell irgendwie eher Paul Mescal gut finden.
Ja, das heißt, ich muss aber Andrew Scott dann gut finden, weil der für mich nur available ist, erstmal so von mutmaßlich. Ja. In der Realität ist natürlich niemand available für irgendwen von uns. Ja. Ganz grundsätzlich ist natürlich jetzt hier so ein bisschen die Frage, ist der jüngere Typ jetzt zum Beispiel per se geiler? Nee, ne, das kann man Es sind ja keine Frauen.
Wow.
Ja. Nee, aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Also Paul Mescal ist ja auch jetzt nicht so ein Typ, so Model irgendwie super hübsch mäßig, weißt du, so wie es irgendwie vor 30 Jahren mal so Tom Cruise vielleicht war, wenn man von dem, also was man alles über den weiß und so weiter, jetzt irgendwie ab, oder so wie es Brad Pitt das vor 30 Jahren war oder so, ne, dass man so denkt, okay, das ist halt einfach so ein sehr dem gesellschaftlichen Standard entsprechender schöner Mann, ist der ja schon so ein bisschen, also der, ich finde Paul Mescal, es sieht sehr irisch aus auf jeden Fall und sehr alt für sein Alter irgendwie. Vor
Findest
allem
du?
In den, also jetzt nicht in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie, also mittlerweile tatsächlich nicht mehr, aber bei Normal People fand ich das so, okay, das könnte auch so ein 50-jähriger irischer Alki sein, der halt schon so das ganze Leben hinter sich hat. Also nicht, wie gesagt, nicht so, dass er jetzt irgendwie verbraucht aussieht, aber das sieht halt einfach sehr
irisch aus.
Ja, genau. Vielleicht hat das echt einfach nur mit Irland zu tun halt. Und ich weiß nicht. Andrew Scott sieht, finde ich, also wenn man die beiden so, es gibt ja, wie gesagt, so ganz viele süße Clips auf YouTube, wo die beiden irgendwie so Interviews zusammen machen in der Promo für All of Us Strangers. Das kann man sich mal anschauen. Ich finde, da gehen die schon auch ganz grob eher für so gleichaltrig durch, ne? Obwohl, also, oder ich sag mal, der Altersunterschied wirkt jetzt nicht so groß, wie er ist, ne? Was ja mit 20 Jahren schon relativ viel ist eigentlich, ne? Wenn eine der Personen 28 ist, der andere ist ja fast doppelt so alt. Aber ich finde der Jüngere wirkt älter und der Ältere wirkt so ein bisschen jünger. Aber ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich, also das ist natürlich jetzt auch wieder sehr subjektiv, ne? Wie man da geiler,
also ich mein,
findet, so.
Jetzt, wo du das sagst, also wie gesagt, der sehr große Altersunterschied war mir vorher auch nicht bewusst. Ich meine, Andrew Scott hat schon so ein bisschen mehr so Lachfältchen und so, deshalb, also dass der auf jeden Fall ein gutes Stück älter ist, war mir schon klar. Aber jetzt, wenn ich auch drüber nachdenke, in All of Us Strangers, die wirken, also keine Ahnung, die wirken jetzt da nicht total mismatched nebeneinander, weil eigentlich, wenn ich das gewusst hätte, dass da 20 Jahre dazwischen liegen, hätte man das schon auch ein bisschen creepy finden können. Also da ist ja dann schon in irgendeiner Form wahrscheinlich ein Machtgefälle oder so zumindest zu vermuten. Und so hat sich's eigentlich nicht angefühlt. Das bedeutet, entgegen deiner charmanten Einschätzung vorher, müsste man das eigentlich Andrew Scott krass zugute halten, dass er sich, wie hast du gesagt, cute gehalten hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, es ist aber, weiß ich nicht, also ich finde, so Paul Mescal wird auf jeden Fall mehr so als so Hotboy irgendwie so inszeniert und auch besprochen. Also ich glaube so wenn du jetzt random so eine Umfrage machen würdest unter 1000 Leuten auf der Straße und die vielleicht auch die Leute gar nicht kennen und denen einfach Bilder zeigst irgendwie, auch von denen und dem Körper natürlich, das ist ja auch wichtig, ne? Es geht ja nicht um ein Gesicht, sondern auch um Körper. Dann habe ich das Gefühl, dass die Leute schon wahrscheinlich Paul Mescal hotter finden würden. So. Weil Andrew Scott ist halt so in so ein paar Rollen, also wie gesagt, da bei Fleabag zum Beispiel ist er ja schon hot, aber oder auch bei All of Us Strangers sind auch beide hot. Bei anderen Sachen ist er ja nicht, also bei Ripley zum Beispiel ist er halt nicht hot, ne? Da ist er halt so ein Creep irgendwie.
Aber
Ist er auch häufiger mal in anderen Rollen so.
Gut, wobei ich auch sagen muss, also bei Ripley findest du den anderen männlichen Hauptdarsteller, findest du den hot? Ich nämlich gar nicht.
Nee. Ich finde Männer nicht hot, das stimmt, ja. Ich muss mich nur kurz in meiner Sexualität drücken, dass ich dann, weißt du, bei dem Thema, okay. nicht, dass ich schwul werde. Das ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann, ja. Da hat mein Vater mich schon immer gewarnt vor.
Da kannst du dir vielleicht von Andrew Scott eine Scheibe abschneiden. Der hat wohl vor kurzem in irgendeinem Interview, ich glaube jetzt vielleicht auch anlässlich zu Pride, gesagt, being gay has been the greatest joy of my life, Mark. Denk mal drüber nach.
Ich muss hier, und ich sag's ganz offiziell, ich wäre sehr gerne schwul. Ich bin gestraft damit, heterosexuell zu sein.
Ja, ich meine, ich kann als Frau ja auch nur zitieren, wenn man Sexualität frei wählen könnte, warum sollte irgendeine Frau mit einem Mann zusammen sein?
Ist so, ja. Und warum sollte irgendwann mit einer Frau zusammen sein? Tja. Das macht Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, ne? Ja. Das ist die wahre Erkenntnis hier, ja. Es wäre viel besser, wenn einfach alle Männer mit Männern zusammen wären, alle Frauen mit Frauen, und dann würde man halt zwischendurch mal irgendwie so ein paar Kinder einfach biologisch zeugen und die würden dann aber auch in reinen Männer- oder reinen Frauen-Communities weiter aufwachsen halt, ne? Also.
Ja, ich glaube, da gibt's auf jeden Fall schon diverse dystopische und fiktionale Romane, die in diese Richtung gehen. Und es ist ja auch eigentlich so ein bisschen das Trope von Wonder Woman. Aber ja,
Ja, dystopisch hinher, ne? Also ich meine, wenn das wirklich so wäre, dann wäre das schon besser als jetzt. Die Realität ist ja auch dystopisch. Das ist ja die bessere Dystopie. Ich bin für eine klare Geschlechtertrennung in Beziehungen.
Okay, und für welche Seite bist du für die Punktvergabe? Wen finden wir jetzt? Also wir fassen das mal unter attraktiver zusammen, verschiedene Dimensionen da einbeziehend.
Naja, also ich meine, es gäbe jetzt zwei Ansätze. Einmal, wir nehmen an, was wäre jetzt objektiv vermutlich das, was die Leute, also objektiv, also was wir erst empirisch, was würden die Leute vermutlich sagen? Oder du hast ja dich schon bekannt dazu, wen du geiler findest. Und wenn man mir jetzt eine Pistole an den Kopf setzen würde, müsste man natürlich jetzt gar nicht, ne? Aber grundsätzlich muss ich hier auch nochmal sagen, ne? Ich muss nochmal ganz kurz rückversichern, dass ich ja heterosexuell bin, ne? Aber wenn ich jetzt mit einem von den beiden Sex haben müsste, ja, so, dann würde ich natürlich schon auch mit Paul Meskel Sex haben. Also ich glaube, da kann man denen schon den Punkt guten Gewissens geben, ja.
Na dann. Und wie steht's?
Ja. 4-2 dann schon leider, ne?
Oh, tja, dann ist ja eigentlich, dann ist es quasi die Bonuskategorie. Vor allem, da möchte ich auch dazu sagen, du wolltest gerne über Privatleben reden. Das ist jetzt in diesem Kontext, also kann man auf jeden Fall bestimmt auch interessante Sachen drüber sagen. Das ist jetzt im Kontext dieser kompetitiven Besprechung, ist es vielleicht eine bisschen wirde Kategorie, weil bestimmen wir dann, der eine hat ein besseres Privatleben als der andere? Oder wie hast du dir das so vorgestellt?
Ich habe da nur eine einzige Sache im Kopf, und zwar, ich hasse Phoebe Bridgers.
Was? Ist es jetzt dein Ernst oder was?
Ja, also und wie gesagt, ne, also nicht, also für nochmal für alle Leute, ist natürlich nicht Phoebe Waller-Bridge, sondern die Musikerin Phoebe Bridgers, mit der er offenbar mal in einer Beziehung war. Also Paul Meskel offensichtlich mal in einer Beziehung war. Ich finde, das ist einfach, also ich finde, das ist die schlimmste Person der Welt. Ich finde, Phoebe Bridgers ist schlimmer als Hitler. Das ist mein persönlicher Take.
So, hey, aber
die
warum?
Macht einfach so richtig generische, langweilige Musik. Leute feiern das total ab. Die ist ultra unsympathisch. Ich habe auch ein Konzert von der hier gesehen. Irgendwie, es war richtig nervig. Einfach, also die ist einfach ein schlechter Mensch. So. Und dass die beiden zusammen waren, das ist dann so eine Kontaktschuld. Und genau, und Andrew Scott ist natürlich einfach irgendwie cooler, weil er homosexuell ist. Also das ist...
Wow. Okay, also jetzt nochmal kurz abzuschließen. Okay, also Phoebe Bridgers allein, okay, aber das bedeutet, du hast zum Beispiel auch Boy Genius dann.
Ich hasse alles, was sie macht.
Okay, wow. Okay, weiß ich, also okay, fehlen mir die Worte, sehe ich auf jeden Fall anders. Während du das aber geschildert hast, bin ich doch jetzt in Sekundenschnelle zum Schluss gekommen, dass es vielleicht doch keine so schlechte Kategorie ist. Ich meine, keine Ahnung, Paul Mescal ist halt, was das angeht, diesen Aspekt als Schauspieler, den handhabt, der halt so, wie man das gängigerweise wahrscheinlich gerade als Schauspieler so macht. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt News über sein Privatleben. Das ist auch teilweise sehr, sehr öffentlich. Ich habe auch so einen Artikel gelesen. Also man kann das ja extrem gut nachverfolgen, wie er und Phoebe Bridgers überhaupt zusammengekommen sind. Und zwar, nachdem Normal People rauskommt, glaube ich, hat sie irgendwie getweetet oder irgendwo gepostet, ja, wie hot ist er eigentlich? Oder jetzt braucht sie irgendwie, keine Ahnung, Alone Time, irgendwie sowas. Und dann hat er darauf geantwortet. Und dann haben die wohl, sind sie da gegenseitig in die DMs geslidet und genau. Und aber auch wegen dieser extremen, also dieser Aufmerksamkeit, die dann auf ihrer Beziehung lag und halt irgendwie sehr viel Paparazzi und Gossip und so weiter. Also man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber das scheint wohl ein großer ausschlaggebender Faktor dafür gewesen zu sein, dass sie sich dann letztendlich wieder getrennt haben. Mhm. Wohingegen sein Phoebe, ruf mich einfach an, ist kein Problem. Andrew Scott sein Privatleben extrem privat einfach hält. Also er hat das in mehreren Interviews schon seine ganze Karriere hindurch immer wieder geäußert. Er findet halt, das lenkt einfach nur von seiner Schauspielleistung ab. Die erste Gelegenheit, wo er sich überhaupt dazu geäußert hat, dass er homosexuell ist, das war als Reaktion darauf, dass 2013 Putin so ein Gesetz verabschiedet hat gegen die mutmaßliche Propaganda für Homosexualität irgendwie durch Filme und so weiter in Russland. Genau, und jetzt spricht er da halt jetzt immer offener darüber, wie eben so vor kurzem. Aber so ganz grundsätzlich, was da Details angeht, behält er sehr für sich. Irgendwann hat er wohl mal in einem Nebensatz einen langjährigen Lebenspartner erwähnt. Das ist aber auch das Einzige, was man weiß.
Ja, und ich bin mir sicher, dass diese Person cooler war als Phoebe Bridgers. Also ist es ein ganz klarer Punkt für Andrew Scott, würde ich sagen.
Ja, gehe ich mit.
Was? Wieso? Du musst ja, zumindest also, noch, ja, nur weil es egal ist, wer in dieser Kategorie gewinnt.
Nein, bitte. Ich bin fair und unparteiisch. Einer von uns muss ja zumindest versuchen, hier moralischen Maßstäben zu genügen. Und das ist einfach, also ja, man kann das schon auf eine objektive Art und Weise betrachten. Ich meine, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wen Paul Mescal als nächstes datet. Die Art und Weise, wie er ganz grundsätzlich da sein Privatleben unter dem Blick der Öffentlichkeit handhabt, finde ich bei Andrew Scott dann nachahmenswerter, sympathischer, und dass er quasi die wenigen Einblicke, die er gewährt, für einen guten Zweck einsetzt, könnte man fast schon sagen. Das ist halt einfach korrekt.
Voll. Ich habe heute einen Gala-Artikel gelesen, wo stand, dass vermutet wird oder dass darüber gespekuliert wird, ob Natalie Portman und Paul Mescal was haben.
Das habe ich auch kurz gelesen, aber das erschien mir jetzt so, also keine Ahnung, das ist ja extrem spekulativ bis jetzt. Da dachte ich mir, weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon irgendwelchen Gossip fuelen, solange das noch nicht irgendwie nicht besser bestätigt ist.
Ich glaube, du hast nicht verstanden, wie Gossip funktioniert. Ja. Na, also jetzt gerade ist das nur relevant. Wenn es irgendwann mal bestätigt ist, interessiert es doch niemanden mehr. Ja.
Mag.
Aber das macht es auch nicht besser, weil ich glaube, Natalie Portman ist zwar besser als Phoebe Bridgers, aber es würde in dieser Kategorie auch nichts ändern. So.
Okay, sag mal, was haben dir denn die ganzen weiblichen Schauspielerinnen getan? Was hast du denn gegen Natalie Portman?
Nichts, aber ich glaube auch nicht, dass sie nur Sachen gemacht hat, die in ihrem Portfolio gut tun, sagen wir es mal so.
Naja, gut, okay, da kann man natürlich drüber sprechen. Nochmal zu Gossip. Ich glaube, ich habe einfach besser verstanden, wie heutzutage Gossip funktioniert. Das ist ja einfach nur, weißt du, wenn ich poste jetzt irgendwie auf Twitter, ich glaube, Paul Mescal und Rihanna haben was oder so. Gut, na, egal, echt? Whatever. Doch, ich stehe dazu. Ja,
das hätte ich nicht gedacht.
Aber so wie Gossip heutzutage funktioniert, wenn es da nicht mindestens ein Video gibt, wo man die im Hintergrund, also keine Ahnung, irgendjemand postet so ein Reel von irgendeinem Konzert. Ich glaube, das gab es sogar bei Paul Mescal und Phoebe Bridgers. Und man sieht die im Hintergrund einen von den beiden Händchen halten mit einer Person, die hat die gleichen Schuhe an wie Phoebe Bridgers auf einem anderen Foto von demselben Abend. Also verstehst du, was ich meine? Es gibt ja da multimedial inzwischen viel bessere Möglichkeiten, so Gossip aufzubauen. Das ist mir einfach zu basic und lame, was du da so raushaust.
Na gut, okay. Das heißt, wir geben zu, wir wissen nicht, ob Natalie Portman und Paul Mescal ein Paar sind.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es fast genauso plausibel wie Paul Mescal und Rihanna.
Ja, das stimmt. Trotzdem geht der Punkt in der Kategorie Privatleben an Andrew Scott. Das heißt, mit 4-3 gewinnt Paul Mescal. Das heißt, die Jugend und das Potenzial gewinnt gegen die schon
Establishment.
Sich realisierte gute Karriere. Paul Mescal muss, wenn der uns jetzt enttäuscht, bin ich richtig traurig, ne? Weil es kann ja sein, dass er jetzt einfach nur noch Scheiße baut. Oder aber, wenn er jetzt wirklich auf demselben Level weitermacht, dann wird sich in 20 Jahren zeigen, dass wir auch recht gehabt haben. Oder aber es kann natürlich auch sein, dass es genau in das Gegenteil umschlägt. Das wird nur die Zukunft zeigen, ob wir können das ja in 20 Jahren sonst nochmal besprechen. Und ich möchte noch einen Punkt ganz kurz machen, der für Paul Mescal spricht. Und zwar, der Nachname klingt fast so wie eine Droge. Wenn da steht Paul Mescal in Gladiator 2 zum Beispiel, weißt du, dann steht da schon Mescalin eigentlich auf der Leinwand. Das finde ich, muss man eigentlich nochmal, also falls es jetzt einen Gleichstand gegeben hätte, finde ich, wäre das ausschlaggebender Punkt gewesen, um zu sagen, dass Paul Mescal schon ein bisschen cooler ist.
Zählt es nicht eher auch schon in der Schreibweise, in der das ist nicht Mescal, also nicht mit S, sondern mit Z geschrieben, ist doch so ein mexikanischer Schnaps, oder nicht?
Ja, keine Ahnung. Ich nehme nur Mescalin.
Wow. Also, Paul Mescal gewinnt. Außerdem geht alle los und guckt euch All of Us Strangers an. Der hat uns separat voneinander beide zum Weinen gebracht.
Ja, das war ein sehr guter Film, genau. Ja. Das ist der eigentliche Take, dass Leute sich diesen Film anschauen sollten. Und ich möchte noch dazu sagen, dass es wirklich Paul Mescal nur sehr knapp gewinnt hier. Also ich mag Andrew Scott sehr gerne.
Du willst nur, dass der weiter mit dir ein Bier trinken würde, wenn du ihn zufällig dann mal in Dublin triffst.
Oh, das wäre absoluter Traum.